seit dem Jubiläum wollen wir auch ein bisschen mehr wieder die Mutter ins Zentrum stellen. Also die Frau, die quasi sich um so viele Bereiche kümmert, die in diesem Double Duty voll drinnen hängt. Meistens sind sogar mehrere Duties.
Und das war so der Start für uns, wo wir euch wieder mitnehmen, ein bisschen in unsere Introspektive.
Das macht mich richtig glücklich. Da bin ich dann in meiner Komfortzone. Obwohl es für viele Leute außerhalb der Komfortzone wäre. Das ist ganz verrückt. Ja, das merke ich auch immer wieder.
Wir geben Impulse, wir geben Perspektiven, wir geben Alternativen zu dem, was sein kann und wie man es vielleicht anders machen kann.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Hallo Esmo.
Es ist wieder soweit.
Yeah, we're back.
Aufnahme.
Aufnahme.
Aufnahmetag.
Ja, heute bin ich eh ein bisschen gestresst, muss ich ehrlich sagen.
Oh, ich bin auch innerlich so unruhig. Oh.
Voll hinein in den Tag. Wir haben beide so eine innere Unruhe.
Ganz arg, ja.
Was treibt dich gerade so an?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mir eben oft gedacht, dass das dann mit dem Zyklus zusammenhängt, weißt du, wenn die Hormone halt komplett durcheinander gehen.
Wir müssen immer über den Zyklus reden. Wir brauchen jetzt eine Zyklus-Spezialistin.
Wir brauchen, bitte meldet euch dringend. Ja.
Aber wir haben jetzt einiges vor. Erzähl uns, was wir geplant haben, Jubiläum und Babytreff.
Genau, es war ja unser Jubiläum. Ihr habt uns alle zugehört, hoffentlich. Wenn nicht,
und
gerne nachhören, weil das waren echt zwei coole Schauspieler, die wir hatten.
Absolut.
Und das war so der Start für uns, wo wir euch wieder mitnehmen, ein bisschen in unsere Introspektive, also sprich in Themen, die uns beschäftigen.
Wir haben jetzt schon wieder in 5 Minuten 10 Themen aufgemacht.
Ja, wir sind ja auch sehr komplexe Wesen und nicht so einfach gestrickt, wie ihr wisst. Aber wir haben ja nach unserer Jubiläumsfolge mit dem Tobias Glück, wo wir auch die zwei Bücher verlost haben, eine super Folge gehabt, wo wir ganz, ganz tief in unser Inneres geschaut haben, viel aufgearbeitet haben, war für mich natürlich sehr spannend, weil es psychologisch so wertvoll war und wir, also lustigerweise, unsere Werdegänge auch sehr ähnlich sind. Das hat mich total abgeholt und hat auch viele von den Hörerinnen abgeholt und Hörern abgeholt.
Ja, wir haben so nettes Feedback bekommen.
Irrsinnig gut angekommen, ja. Und ist auch viel dabei, was man sich mitnehmen kann. Also wer sein Buch nicht gewinnen konnte, bei uns große Empfehlung, das Buch nachzulesen.
Ja, und danke auch nochmal an Tobias, dass wir zwei Bücher von ihm verlosen durften.
Ja, und danke, dass er da war.
Ja, es war einfach wirklich toll und es hat echt noch nachgearbeitet bei mir, die Folge.
Ja. Ja.
Ich habe wirklich ein bisschen gearbeitet. Ich habe es auch nochmal nachgehört, weil mir vieles dann gar nicht mehr so bewusst oder so präsent war. Und es ist dann im Nachhören, ist mir dann auch noch irgendwie wie so Schuppen von den Augen gefallen. So, wow, spannend, wie wir auch zusammenpassen mit unseren Konfliktmustern.
Ja, ich habe es nämlich auch, eine der Folgen, die ich mehrmals gehört habe von uns. Sehr, sehr spannend. Und da ging es ja auch spannend weiter zum Babytreff, wo wir mit der Fanny Salomon-Henn über die Balance gesprochen haben, sprich ein bisschen hineingeschaut haben, wie der Mama-Alltag als Business-Ownerin funktioniert und sie uns ein paar Tipps gegeben hat, wie man führt als Frau, was der Unterschied ist und was das mit einem selbst auch macht.
Wie man sich selbst auch führt in diesem ganzen Chaos auch, wie sie geschildert hat. Also total schön, hört auch in die Folge rein. Und danke auch, dass ihr live zum Babytreff kommt mit Sack und Pack und Kind und Kegel. Mhm. Also es macht immer wieder Freude und es war einfach auch cool, den Frühling einzuläuten.
Ja, und jetzt, wo wir unsere neue Homepage haben, für die wir auch immer Werbung machen können, weil sie einfach so toll und schön geworden ist.
Da geht echt eine herzliche Gratulation an die Esme. Das ist ihr richtiges, kleines, neues Baby geworden.
Oh ja, mein fünftes.
Ja, wir sind ja beim Friseur gesessen bei unserem Jubiläum und du hast noch die letzten Änderungen vorgenommen. Ich liebe dieses Foto und echt herzliche Gratulation. Wirklich
ja, uns
toll
beiden, umgesetzt. Die Ideen haben wir beide aufgesetzt.
Wir hatten eine tolle Agentur, die uns auch begleitet hat und auch nochmal unsere Pläne und Visionen ein bisschen getrimmt hat. Oder ein bisschen gestreamlined hat, weil es ist eigentlich wieder mehr geworden statt weniger, wie bei uns immer. Und ich hoffe, es macht Sinn und wir haben ja auch noch Feedback gefragt. Es sind wirklich einige Feedbacks gekommen und danke auch, dass ihr euch die Zeit nehmt und da wirklich schönes Feedback schreibt. Ja. Und einiges wurde auch schon umgesetzt.
Und weißt du, was mich am meisten freut? Dass unser Eventsystem so geil ist, dass man sieht, wer kommt.
Ja, und dass das alles so schön strukturiert
die
ist.
Die Zahl der angemeldeten Personen.
Ja, wir haben einfach einen Überblick und keine Angst mehr, dass wir alleine dastehen.
Ja. Es ist echt cool. Man sieht halt, wie die Videos bei euch ankommen, wie viele Anmeldungen auf ein Video reinkommen, das wir online stellen und so weiter. Also das ist echt nochmal ein Upgrade für uns, guter Spiegel für uns, um zu wissen, wo wir weitermachen sollen.
Ja, auch mein Managerinnenherz ist beflügelt, weil ich jetzt endlich mein Dashboard habe, mit dem ich irgendwie Sachen mache. Das ist nicht, um euch irgendwie auch auszunutzen, das möchte ich einfach nochmal betonen, sondern um mehr Ahnung davon zu entwickeln, was ihr braucht und was euch hilft und worauf ihr reagiert. Und natürlich wollen wir auch lernen und unser Unternehmen verbessern. Jetzt habe ich da so eine Antiviren-Geschichte, die sich öffnet. Oh Gott. Risiko akzeptieren, den Schutz reaktivieren. Okay, wird nachher reaktiviert.
genau. Und
so ist es ja auch im Unternehmen. Atom, gell?
Ja.
Das Risiko wird akzeptiert und der Schutz wird reaktiviert.
Das stimmt, ja. Die Firewalls gehen wieder hoch, genau. wenn man ein bisschen Risiko reinlässt.
Also jetzt hast du einen super schönen Rückblick gemacht über die letzten Folgen seit dem Jubiläum, und seit dem Jubiläum wollen wir auch ein bisschen mehr wieder die Mutter ins Zentrum stellen. Also die Frau, die quasi sich um so viele Bereiche kümmert, die in diesem Double Duty voll drinnen hängt. Meistens sind sogar mehrere Duties. Und da haben wir gesagt, wir rücken einfach das Thema Mutterschaft wieder mehr in den Fokus. Und da bist du mit der psychischen Gesundheit gleich mal vorgerückt und hast den Tobias eingeladen. Mit der Fanny haben wir über Führung und Selbstführung gesprochen. Und wie geht's jetzt weiter?
Wir wollen einfach diese Folge nutzen, auch alle abzuholen, die neu sind im Podcast, die noch nicht so viel über uns wissen. Und wir wissen, also Fiji und ich wissen, dass die Folgen, wo wir sehr persönlich werden, bei euch am besten ankommen. Wo wir einfach noch ein bisschen mehr über uns erzählen, über Hintergründe, und wir wollen einfach heute das nutzen und noch ein bisschen Einblick geben, vielleicht auch noch jetzt, wo wir nach einem Jahr podcasten, schon genauer wissen, was wir erzählen können, im Sinne von, was sind die Themen, die wir bündeln können, weil auch ein spannendes Thema noch kommt, nämlich das Finanzthema, Frauen und Finanzen, wo ja
sich da auch selber ein bisschen auf sichere Beine stellen.
Genau, und da habe ich ja auch schon öfters erwähnt, das ist für mich ein Stressor, weil wir haben heute auf der Frageliste das Thema, was stresst dich, was bringt dich aus der Ruhe?
Stressoren? Ja, wir haben jetzt echt gebrainstormt mal, weil normalerweise gehen wir ja ohne Fragebogen an unsere Folgen ran, aber diesmal haben wir gesagt, was interessiert euch eigentlich wirklich? Und wir haben ja von ein paar neuen Followerinnen, wir haben ja auch auf Social Media ein bisschen ein Wachstum gesehen, haben wir immer mal wieder die Frage bekommen, wer seid ihr eigentlich? Ja. Und warum bewegt euch das zu tun? Wir sollten mal so eine Q&A machen. Ja. Das machen ja einige Podcasterinnen, zumindest sehe ich es bei der Ali immer. Ja. Also hört mal auch gerade in den Matcha Madness Podcast, sie macht das ganz super. Ich glaube, wir haben keine Kapazitäten mehr für Q&A. Ja. Ganz offen gesagt, aber sie haben uns einfach so erreicht, die Fragen.
Ja.
Und es kam gleich einmal, das richte ich dir mal gleich aus, die Frage, was wir eigentlich studiert haben. Bei dir kam das immer mal wieder zu Wort, aber vielleicht möchtest du das mal ausführen.
Ich habe studiert, ja. Ich wollte immer Psychologie studieren. Mhm. Das ist auch mein Herzensthema, wie ich es anfangs schon gesagt habe. Also ich habe dann nach einem doch schwierigen Ausgang, weil ich die Aufnahmeprüfung auf der Hauptuni Wien nicht geschafft habe, Multiple Choice ist nicht so mein Fall, an der Sigmund Freud Psychologie studiert und habe Psychotherapiewissenschaften dazu genommen, weil es einfach damals in der Kombi so ein Paket gab. Studier 2, Zahl 1, so auf die Art. Und ich mir gedacht habe, ja, spannend, ich wollte eigentlich eh in die psychotherapeutische Richtung gehen, mit dem Ziel, Psychologisches und Psychotherapeutisches im Organisationskontext zu verbinden. Und habe dann Psychologie studiert mit Master Wirtschaftspsychologie und habe dann nach meinem Master eine Zusatzausbildung gemacht in Arbeits- und Organisationspsychologie. Das ist noch kein geschützter Titel im Vergleich zum klinischen Psychologen, weil ich einfach abgesichert sein wollte, wenn das mal ein geschützter Titel wird. Habe dann die Psychotherapieausbildung gemacht, habe mich spezialisiert auf Verhaltenstherapie, habe das aber dann abgebrochen, weil die Ausbildung sehr intensiv ist und man das wirklich wollen muss, muss ich auch sagen.
Tobias Fachgebiet.
Genau,
und
genau.
Er ist ja den umgekehrten Weg.
Er ist den umgekehrten Weg. Genau. Und eigentlich hatte ich so das Ziel, klein auf Meeresbiologin zu werden, dann wollte ich lange Zeit.
Also was ganz anderes.
Was ganz anderes, ja.
So mit der Tauchermaske.
Ja, nur dann waren wir in Griechenland. Ich wollte unbedingt ein Tretboot mit so einer Rutsche rein ins Wasser. Mhm. Meine Eltern haben sie genommen und ich habe dieses kristallklare Wasser gesehen und wollte da nicht rein. Und mir gedacht, nein, da sind ja Sachen drinnen.
Nein,
und Nein, es war mir zu tief und damit ist das Thema gestorben gewesen.
Winzig. Ja. Aber da siehst du mal, wie so ganz kleine so Kindheitswünsche und Berufsideen dann doch nicht sich manifestieren. Man hat da manchmal so ein magisches Bild davon. Lustigerweise, ich bin ja so ein Sprachenmensch und meine Tante ist Physiotherapeutin. Und ich fand einfach das Wort so cool. Also habe ich dann das Wort schreiben gelernt, wie es eben zu schreiben ist, eben als ich gerade schreiben gelernt habe und fand eben das PH war aufregend und das TH und all die Sachen.
Ja, stimmt, das ist urschwer. Ja.
Urschweres Wort. Ja. Und ich fand es dann immer urcool, das in die Freundschaftsbücher reinzuschreiben. Und dann bin ich draufgekommen, ist das wirklich mein Berufswunsch oder finde ich einfach nur das Wort cool?
Also bitte schickt uns jeder, so der ein Freundschaftsbuch hat, wo die Fidschi reingeschrieben hat, ein PH und ein TH, bitte schickt uns Fotos.
Genau, ich war urstolz, dass ich es schreiben konnte. Hat sich dann auch nicht manifestiert, wie man weiß, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch immer ein sehr körperlicher Mensch, also ich liebe es, Leute zu umarmen und ich weiß nicht, auch mit
zu hauen, Spaß. Spaß, Scherz.
Nein, oder auch massieren. Ich habe mit meinem Sohn die Babymassagen gemacht. Mein Mann profitiert auch, glaube ich, davon, dass er immer wieder Verspannungen hat und die Nackenmassage bekommt. Ich gehe jetzt auf das Detail. Nein, aber das hat mich schon interessiert. Ich habe mir auch kurzzeitig mal Medizin überlegt, lustigerweise. Aber das waren so die Kindheitsideen, die sich dann eben nicht manifestiert haben, lustigerweise.
Witzig, ja. Na, ich wollte ja Profilerin werden eigentlich, aber es ist dann auch zu hart.
Na gut, aber das Headhunting ist ja gar nicht so weit weg, oder?
Ja, sind auch alles kriminelle Gestörte.
Spaß. Not.
Nein, das nicht.
Falls deine ehemaligen Kunden zuhören, das musst du schon.
Ich rede da eher von den Bewerbern.
Ach so, die anderen, die du
rausgeredet, puh.
Gut, die Kurve gekriegt.
Oh, nein,
aber cool.
Und aber was ist dein Background?
Mein Background? Aber vielleicht nur, du bist dann ins Talentmanagement gegangen.
Ja, ich bin ins Talentmanagement gegangen. Also, eigentlich
und
ins Headhunting.
Seit 12 Jahren im
Headhunting wollte, ich
tätig.
Wollte, also Headhunting, Executive Search eigentlich. Was ist der Unterschied? Wir machen Executive Search Positionen, das heißt Führungspositionen auf höchstem Level. Mhm. Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Teamleiter, Business Unit Heads, eigentlich sowas. Weil mich oft jemand fragt, kannst du mir einen Job verschaffen oder weißt du was? Das ist halt leider gar nicht mein Metier. Wir empfehlen niemanden an Unternehmen, sondern wir suchen für Unternehmen. Und das mache ich seit 12 Jahren. Da braucht es sehr viel Struktur. Ich komme eigentlich aus dem Research. Lustigerweise, ich hoffe, das hört jetzt niemand aus meiner Arbeit, kann ich nicht mal googeln. Das ist so schwierig für mich. Deswegen wollte ich auch aus dem Research raus und bin dann wirklich in die Consulting-Rolle gegangen. Consulting, was heißt das? Also wirklich Unternehmen beraten, auswählen, welche Personen passen, welche eine Vorauswahl treffen und dann mit der Feinselektion von 3 bis 5 Kandidaten zum Unternehmen zu gehen und sagen, einer aus diesen 3 bis 5 Personen passt perfekt zu euch und jetzt könnt ihr aussuchen sozusagen. Ich berate aber.
Ja, und dadurch ist ja eigentlich auch unsere Unternehmensschiene entstanden, weil ich glaube, wir haben beide einen sehr starken Background in Richtung, wie Unternehmen arbeiten, wie Strukturen funktionieren. Und ich habe auch immer in Interessensvertretungen gearbeitet, darauf komme ich dann später nochmal zu. Und wir haben ziemlich ähnliche Probleme erkannt. Du beim Talentmanagement und ich in dem gesamtstrukturellen Gerüst Unternehmen, dass sich da einfach in Richtung Frauenförderung noch viel tun muss. Deswegen haben wir ursprünglich mal begonnen mit den Mentoring-Themen, wo wir sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Monaten Frauen begleitet, diesen Weg zu gehen mit den Problemen, die sie auch haben. Da muss man auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Oftmals waren Themen nach der Karenz und Rückkehr in den Beruf. Und jetzt haben wir aber auch gesehen, es profitieren Unternehmen davon, wenn man das analysiert. Und da hast du dich stark eingebracht und einen Workshop entwickelt. Wir nennen es jetzt aktuell Audit. Es kann sich auch noch ein bisschen ändern. Aber das seht ihr auch auf unserer Website, dass wir da ein bisschen was Neues geplant haben. Da setzen wir gerade ein großes Projekt um mit einem sehr spannenden Unternehmen und hätten Lust, das häufiger zu machen. Und
ja, absolut.
Wir haben auch noch Anfragen, das müsste dann unser Zeitmanagement auch hergeben, aber wir schauen jetzt einfach mal, dass wir ein Projekt gut abdecken und dann sehen, wie es weitergeht.
Ja, aber so wie du sagst, ich finde es schön, wie du das gerade zusammengefasst hast, weil das zeigt sehr viel über unsere Persönlichkeiten, dass du eben so Flughöhe hast und irgendwie so das Gesamtkonstrukt siehst. Ich bin dann mehr so die in die Säulen reingeht.
Ja, voll, du bist Tiefentaucherin. Da bist du wieder die
Meeresbiologin. Ja, die Meeresbiologin, genau. und einfach, dass wir, so wie du sagst, vereinen, Unternehmen zu helfen, aber auch bei Karenz-Eintrittsgeherinnen und Rückkehrerinnen aus der Karenz einfach auch zu schauen, was bringen sie mit, was sind die Talente, wie kann man das nutzen und wirklich eine Win-Win-Situation zu schaffen für Unternehmen gleichermaßen wie für eben Eltern, die sagen, ich bringe mehr ins Unternehmen, ich habe mehr zu bieten und wie kann ich das als Unternehmen bestmöglich umsetzen, einsetzen, sodass beide sozusagen einen wirtschaftlichen Vorteil davon bekommen.
Total. Ja, und ich habe auch letztens ein LinkedIn-Posting abgesetzt, wo ich auf eine Aussendung vom Aktienforum eingegangen bin. Es hat mich einfach über die Osterferien ein bisschen beschäftigt, dass weibliche Führung und quasi Quoten in dem Bereich oft auch noch als Störung empfunden werden. Und ich sehe das aber so als Mehrwert. Ich habe bei jeder Neustrukturierung und bei diversen Teams immer einen Erfolg und einen sichtbaren Erfolg gesehen. Und das würde ich einfach gerne mehr oder vermehrt in die Unternehmen tragen. Ich glaube, es braucht nicht unbedingt eine Quote, sage ich ganz ehrlich. Also wenn man früh mit Frauenförderung in einem Unternehmen beginnt, dann braucht es keine Verpflichtungen an der Spitze. Aber es ist natürlich Vorbildwirkung und ein Effekt, der auch von der Spitze angeleitet wird, eben ganz gut.
Ja, und das ist ja die Essenz des Podcasts, die Essenz, warum wir uns getroffen haben, dass wir sagen, wir sind weg von diesen Klischees, weg von diesen Frau als Mama-Klischee, die halt irgendwie, weil es überspitzt gesagt, fad ist, zu Hause in den Job kommt und halt da ein bisschen herumstirdelt und schaut, was geht, gar nicht. Ja, weil es gibt so viele Talente, es gibt so viele unterschiedliche Dinge und wir haben ja auch in den Gesprächen mit den Unternehmen gehört, dass die Tendenz dahin geht, dass sich viele ein Side-Business aufbauen. Ja, und das finde ich schade, dass so viel Potenzial abwandert in so eine Selbstständigkeit, Fokus. Natürlich, ich sage nicht, dass niemand selbstständig oder nicht selbstständig sein soll, aber da sieht man mal, wie viel Potenzial einfach woanders hin verschoben wird und deshalb haben wir einfach diese Dinge weit ausgeholt von dem, was ich studiert habe.
Ja, genau.
Sag doch gerne du unseren neuen Hörerinnen, woher du kommst.
Frage noch. Das habe ich auch schon einmal ganz kurz geschildert, glaube ich, in der Gründungsfolge, was mich so ein bisschen zum Gründen bewegt hat. Und das ist eigentlich wieder dieselbe Antwort. Hört auch gerne unsere Gründungsfolge nach. Ich glaube, auf die Gründungsthemen gehen wir jetzt nicht ein. Aber ich habe in Amerika International Relations studiert im Zuge eines Au-pair-Jahres. Ich habe das dort nicht beendet und habe mir dann gedacht, ich komme straight nach Wien zurück und gehe in die Diplomatische Akademie. Dafür braucht man aber ein abgeschlossenes Studium. Also habe ich noch Medienwissenschaften eingeschoben. Das war gekoppelt mit Theater, Film und Medienwissenschaft, für wer das Studium noch kennt, und hat mich so inspiriert. Ich war noch nie so viel kulturell unterwegs und es war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Und bin da irgendwie schon bei den Medien hängen geblieben. Das war schon damals ein Interessenspunkt. Und ich habe dann tatsächlich noch die Diplomatische Akademie gemacht. Auch das war dann einfach ein Versuch. Ich probiere jetzt einfach mal die Aufnahmeprüfung. Hatte gerade den Magister in der Tasche und habe im Sommer einfach die Aufnahmeprüfung geschrieben und habe noch gar nicht geglaubt, dass es dieses Jahr klappt. Ich habe mir gedacht, ich mache noch vielleicht ein paar Praktika dazwischen. Ich habe die UNESCO immer spannend gefunden, weil da die Koppelung war zwischen Diplomatie und Kultur. Habe mir gedacht, das würde gut passen. Habe mich da dazwischen beworben und habe dann beides bekommen, lustigerweise, und habe mich dann aber eben für die Ausbildung entschieden, die Diplomatische Akademie, habe nebenbei in Galerien gejobbt, weil es einfach ein sehr gesunder Arbeitgeber war. Also die Alternative war Kellnern und ich habe mir gedacht, das überlebe ich nicht lang. Am Abend Kellnern, in der Früh dann studieren gehen, hat dann nicht zu meinem Lebensstil gepasst und deswegen habe ich immer in Galerien gejobbt, meist am Wochenende. Und ja, also ich war der Kultur verbunden, ich war den Medien verbunden und dann kam das Diplomatische, das da drauf gestöpselt war. Und dann war eigentlich der klassische Weg, dass sich die meisten Absolventinnen, die aus Österreich gekommen sind, dann im Außenministerium bewerben. Und da gibt's ja auch ganz viele unterschiedliche Wege. Mhm. Und ich habe dann das Praktikum zugeteilt bekommen in der EU-Abteilung. Eher im Bereich, der mich interessiert hat, aber eigentlich war das so ein klassisch-juristischer Bereich. Und ich habe da irrsinnig viel dazugelernt, bin jetzt im Nachhinein total dankbar, dass ich dort gelandet bin, weil ich dann im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft oder in den Vorbereitungen darauf in die Presseabteilung versetzt worden bin. Und dann quasi beides kombinieren konnte, Medien- und EU-Recht. Und wir haben uns da quasi einfach die Ministerien ein bisschen vorbereitet. Was bedeutet das, die EU-Ratspräsidentschaft zu haben? Der Rat hat uns dann eben viele Dokumente geschickt, wie man sich auch kommunikativ auf die EU-Ratspräsidentschaft konzentriert. Und ich habe da echt von Gemeinderatsebene bis hin zu den höchsten EU-Institutionen kommunikativ begleitet. Und es war eine super, super spannende Arbeit. Und ich dürfte das nicht so schlecht gemacht haben, weil gute Arbeit wird mit noch mehr Arbeit belohnt in den meisten Fällen. Und habe dann die Frage bekommen, ob ich ins Bundeskanzleramt mitgehen möchte, dann für die EU-Ratspräsidentschaft selbst. Und das war ein Ritterschlag, würde ich fast sagen.
Cool. Weil du gesagt hast, das eigentlich hat sich vieles gefügt und gut zusammengepasst und du konntest verschiedene Welten miteinander verbinden, hast aber gerade gesagt, du hast eigentlich immer ein anderes Gefühl gehabt zu Sprachen, körperlich, Physiotherapie. Würdest du was anderes studieren? Heute?
Lustig, so im Nachhinein, ich glaube, ich hätte das Studium in Amerika beendet. Mhm. Da war ich noch zu wenig dankbar, was das bedeutet, dass ich die Möglichkeit hatte, dort zu studieren. Und das Au-pair-Jahr war dann einfach zu Ende. Und ich habe das halt immer als 1,5 Jahre Aufenthalt geplant gehabt. Und ich bin dann auch sehr diszipliniert und halte meistens meine Pläne so ein, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Aber da hineingekommen zu sein, war schon echt Gold wert. Auch das war irgendwie ein Zufall, weil mir mein Hostdad geholfen hat, die Bewerbung auf die Reise zu schicken. Und ich bin dann quasi als Undergrad-Student sehr früh aufgenommen worden, weil ich ja jünger war als die amerikanischen Studierenden. Und ich glaube, das hätte mir noch andere Türen geöffnet, weil es war nach Georgetown.
Ja, aha.
Und meine Mutter hat auch gesagt, du möchtest du nicht probieren, vielleicht noch einen anderen Job on the side. Ich hatte auch eine Halbwaisenpension von meinem Vater, die mich wahrscheinlich auf den ersten Monaten des nur Studierens in Amerika begleitet hätten. Aber ich hatte da einfach Respekt davor, dann im Free-Floating-Raum zu sein. Auch meine Hostfamilie hätte so wahrscheinlich die Zusammenarbeit nicht mehr verlängert gehabt. Und dann war ich irgendwie unrund.
Ja, man muss auch sagen,
meine eigene Wohnung zu suchen.
Sehr jung.
Ich war trotzdem noch sehr jung. Ja. Aber rückblickend, glaube ich, hätte ich das machen sollen. Ja. Ich wäre dann quasi schon mit einem Bachelor von der Georgetown zurückgekommen, hätte dann gleich die Diplomatische Akademie wahrscheinlich drangehängt. Auf der anderen Seite, ich glaube, dann wäre die Reise vermutlich anders weitergegangen. Und dann ist es dann immer so, weißt du, dann sind so diese Abzweigungen. Aber ich glaube, die Richtung wäre schon eine ähnliche gewesen. Und wir haben ja auch in einer Folge mal gesprochen, ich bin eine starke Generalistin. Und was halt an der Diplomatischen Akademie so cool ist, ist, dass du so viele Fächer hast. Also ich habe ja von Wirtschaft, Jus-Fächern, International Relations, unterschiedliche Kernthemen, die du dir dann auch noch so als Module wählen kannst, ein sehr breites Wissen generieren können. Und ich sag dir ehrlich, ich schaue immer mal wieder meine alten Schulbücher durch, weil das einfach immer wieder ein guter Reminder ist, so eine gute Basis, also so Macro, Microeconomics, ist immer wieder gut, so in Erinnerung zu rufen, dass man auch geerdet bleibt und weiß, wie eigentlich Unternehmen funktionieren, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist auch, was mich eigentlich im Kern, wir haben ja auch so eine Wertefrage, was sind denn so die Werte, die mich antreiben, ist, dass sich etwas weiterentwickelt und positiv weiterentwickelt. Also ich bin ein totaler Veränderungsmensch. Ich freue mich, Unternehmen und Menschen bei Veränderung zu begleiten und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen ein Händchen dafür. Auf der anderen Seite kommen da urviele Themen auf uns zu. Also bei Veränderung kommen ja noch ganz viele andere Werte zu tragen, die mich aber auch irgendwie anleiten. So Gerechtigkeit, dass man darauf achtet, dass es den Leuten quasi auch im Unternehmen gut geht. Ich bin auch ein Freiheitsmensch, weil jeder Mensch sollte den Raum haben, den er braucht, um sich zu entwickeln. Ich finde es aber auch, ich habe es einfach gerne lustig. Also ich bin ein, glaube ich, recht gelassener Mensch und ich will einfach immer irgendwie die Leichtigkeit reinbringen. Und ich versuche, Dinge irgendwie möglich zu machen und das sind, glaube ich, so die Werte. Also ich könnte es jetzt gar nicht so kategorisieren, was der wichtigste Wert wäre, aber das ist so ein bisschen der Wertekanon, der mich antreibt und ich glaube, ich bin da jetzt dann ganz richtig gelandet. Also anderes Studium, nein, auf jeden Fall ein breites Studium. Wahrscheinlich wäre es Wirtschaftsrecht oder sowas gewesen, wenn ich was anderes hätte machen sollen. Das hätte auch viel abgedeckt. Was wäre es bei dir gewesen?
Psychologie ist ja ein Orchideenstudium. Es hat mich grundsätzlich einfach immer interessiert, wie Menschen funktionieren, warum Verhalten so ist, wie es ist. Aber was mir auch für meine Kinder sehr, sehr wichtig ist, und das ist etwas, das von mir kommt, ich hoffe, Sie sehen, dass dann genauso ist. Wenn ich mich nochmal entscheiden würde, würde ich eine Lehre dazu machen, einfach um was machen zu können, was schaffen zu können, weil jetzt so mit der ganzen KI-Wende und so weiter, Psychologen wird es wahrscheinlich immer geben, so zwischenmenschliche Dinge, aber der Job, den ich mache, der kann natürlich sehr viel KI unterstützt sein. Er kann nie ersetzt werden, weil am Ende des Tages ist mein Urteil anders als das einer Maschine. Ja. Noch kann man sie nicht so programmieren, aber ich denke mir, ich würde gerne einfach ein Handwerk dazu lernen und fände es cool, beides zu machen, was wieder, weil du die Werte angesprochen hast, wieder dazu passt, weder das eine ganz zu machen, noch das andere ganz zu machen, sondern irgendwie eine Kombination zu machen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vereinbar scheint. Und jetzt, wenn du so über die Werte gesprochen hast, ich habe ja ein psychologisches Profil von mir machen lassen, also und ich liebe das, ich finde das ja immer sehr spannend. Und da ist rausgekommen, dass ich ultra hedonistisch bin. Also
merkt man gar nicht.
Die Skala hätte gar nicht größer sein können, danke für das Kabel, die Skala hätte gar nicht größer oder ausgeprägter sein können. Und es ist so lustig, weil du sagst, du weißt gar nicht, welcher Wert bei dir am höchsten ausgeprägt wäre.
Du musst das mal mit mir machen.
Ja, voll. Es muss gar nicht ein Wert sein, weil es eine Kombination aus vielen Werten. Das macht ja dann deine Einzigartigkeit aus, ja, das Wertesystem, das wir haben. Weil sich daraus natürlich auch gewisse Charaktereigenschaften ableiten lassen, die auf diese Werte, aber auch nur auf diese spezielle Kombination der Werte einzahlen. Und das finde ich so spannend. Und deshalb habe ich Psychologie studiert, ja, weil jeder anders ist, obwohl gleiche Ausprägungen sind. Das macht halt auch die Interpretation aus am Ende des Tages. Aber also für mich ist es der Hedonismus, work hard, play hard, würde ich so zu 100% unterschreiben, obwohl ich nicht genau weiß, was es heißt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es richtig ist. Und was ich schon immer wieder sehe und was mich ein bisschen auch negativ, weil wir eine Frage haben, was bewegt dich und negativ irgendwie begleitet, ist dieses Traditionsthema, ja, Regeln, Anpassung an Bräuche, an Sitten, also all dieses bisschen christlich Verhaftete, wenn du so willst, weil ich ja auch in einer katholischen Schule war, das immer irgendwie so eine Abneigung in mir auslöst. Ja, nicht per se, dass man an etwas glaubt oder dass es einen Glauben gibt, sondern dass es Regeln gibt und dass man innerhalb dieses Regelkonstrukts bleibt. Und das hat mich, glaube ich, schon oft behindert, über mich hinauszuwachsen, weil ich mich durch dieses Korsett, das mir übergestülpt wurde, glaube ich, selber fange. Also es ist so ein bisschen wie, als wärst du aus einem Gummiwürfel und du kannst irgendwie aus diesen Wänden nicht raus, auch wenn sie biegsam sind. Ja. Und ich bin keine hierarchisch orientierte Führungsperson. Ich hatte noch nie eine Führungsrolle. Alle, die mit mir gearbeitet haben und irgendwie in Rollenspielen waren oder so, sagen, dass ich Führung kann. Aber
mich auch.
Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert, aber es wäre eine sehr menschliche Führung. Es wäre keine klassische Führung, wie es jetzt gut in den Unternehmen gelebt wird, sondern ich muss mich nicht in den Vordergrund stellen, wie man es jetzt, also wenn ich mir eine Führungsperson vorstelle, ist das so eine Person, die total gestanden ist und den Ton angibt und die Richtung vorgibt. Das ist auch etwas, wo ich sage, das müsste ich sicher lernen, weil das brauchen manche Menschen auch.
Ich lege mich jetzt mal aufs Sofa. Ich bin hier schon bei der Psychotherapie angekommen.
Wir haben jetzt neue Season, psychotherapeutische Folgen. Sondern eher, glaube ich, einen kooperativen, altruistischen Führungsstil hätte.
Aber da vielleicht reinzugrätschen, ich habe überhaupt keine Sorge, wenn unsere Unternehmensstruktur wächst, dass du einen Führungspart dabei übernimmst, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe ja einige junge Führungspersonen auch bei uns im Unternehmen, die ich sehe, die ich begleite und die diesen Ansatz auch total leben und wirklich erfolgreich sind. Wir haben eine junge Abteilungsleiterin, die 40 Leute unter sich hat und die das genauso leitet, wie du es gerade beschreibst.
Cool.
Und ich glaube, das kommt immer mehr. Ich glaube, auch da bist du vielleicht irgendeinem Glaubenssatz, dass Führung halt so und so sein muss.
Voll.
Dass Führung alle Antworten haben muss.
Ja.
Und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen befreien, wie bei der Mutterrolle ist auch bei der Führungsrolle. Klar musst du dich auch mit dem Handwerk beschäftigen, weil da gehört ja auch vieles dazu, Budgetplanung, Projektplanung etc. Aber das Führen selber ist auch wieder total individuell und natürlich auch abhängig von den Menschen im Team.
Und vielseitig, weil manche, ich glaube, es ist auch wichtig, sich anzupassen, weil wenn du sagst, 40 Leute sind alle unterschiedlich und die einen brauchen vielleicht mehr klare Ziele, klare Ansagen, während die anderen vielleicht mehr Freiraum brauchen, um da ans selbe Ziel zu kommen.
Genau. Und ich hatte ja sehr früh eine Geschäftsführungsrolle und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Führungspart dabei am spannendsten, die inhaltliche Weiterführung eines Unternehmens total wichtig, aber ich bin dann zum Beispiel gar nicht so gut in den administrativen Dingen. Also da brauche ich wieder total Unterstützung und es ist mir wichtig, dass ich mir dann die richtigen Leute hineinhole ins Team, die dann auch nochmal mir ein bisschen mehr Struktur geben. Also ich brauche ein großes Gefüge um mich herum und ich bin am besten, wenn es mehrere Abteilungen gibt. Und da bin ich, glaube ich, eigentlich bei den Ministerien oder großen Institutionen gut gelandet.
Ja, und in einer generalistischen Funktion, wie du sagst. Funktion. Ganz oben.
Nein, ganz oben bin ich noch nicht angekommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir die erste Reihe, also jetzt Stichwort Minister, Staatssekretär, so zutrauen würde, weil ich sie schon kenne.
Ja.
Ich war ja da quasi immer in Unterstützungsleistungen. Ja. Und du musst dir halt dessen bewusst sein, dass dein ganzes Leben, dein gesamter Kalender, jeder Termin von außen geplant wird und sehr vieles protokollarisch abläuft und dann in noch viel stärkeren Strukturen ist und du bist eigentlich die Figur, die dieses Amt verkörpert.
Ja, aber ja, wobei ich finde, das muss man vielleicht, also du kommst ja aus diesem Bereich, aber wenn du die Privatwirtschaft schaust, ist ja der Job ganz oben anders.
Ja klar, also ich meine, CEO-Job ist was anderes als ein Minister.
Genau, genau. Und das, glaube ich, könntest du schon gut, weil du ja gesagt hast, dass wenn wir so an unser Universum, an unser Double Duty Dialogs Universum denken, dann glaube ich, wäre es einfach, wir als Gründerinnen eine Doppelspitze, wobei ich glaube, dass ich in den Themen trotzdem, du wärst noch einmal, glaube ich, eine Flughöhe, einfach weil du den Blick hast. Das ist jetzt gar nichts irgendwie, um irgendwen drüber oder drunter zu stellen, sondern ich glaube, dass du eher ungeduldig wirst mit Kleinscheiß und ich mir denke, man muss es halt machen und deswegen mache ich es und mich stört es nicht, auch wenn ich es mir nicht aussuchen würde. Ja. Wenn es ein Thema ist, das mich interessiert und das mein Herzensthema ist und das kommt auch in meinem psychologischen Profil raus, dass sich manche Menschen in Details verlieren und andere werden damit wahnsinnig. Ja. Und ich kann mich in Details verlieren, wenn es notwendig ist. Ja, und aber die sich halt in Details verlieren, die können halt weniger die Vogelperspektive einnehmen.
Aber ich glaube, wir gehen da eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Ich bin wahnsinnig detailversessen, wenn es um Recherche geht, wenn es um Analyse geht und wenn man quasi in die Zukunft schaut, da kann ich total detailversessen werden. Ja. Also wenn ich mich in ein neues Thema reinfuchse, wenn ich da einfach Wissen generieren will, da bin ich sehr detailgenau. Und dann, wenn es um die Umsetzung geht.
Ja, ich wollte gerade sagen, Execution ist dann mein.
Ja, genau. Und bei der Execution behalte ich den Weitblick und schaue, dass die großen strategischen Parameter eingehalten werden. Also da übernehme ich dann lustigerweise fast eine Kontrollfunktion und so ein bisschen einen so Taktstock-Typen. Das ist aber auch bei mir in der Arbeit ähnlich. Und da brauche ich, das klingt jetzt despektierlich, aber das ist ganz wichtig, so die Arbeitsbienen, die dann rundherum schwirren und ich weiß, wo ist welcher Punkt.
Ja, das bin typisch ich, Arbeitsbiene.
Nein, nein, ich glaube, du bist die Generalsekretärin, die dazwischen eingezogen wird und dann diese Dinge aufteilt. Also wenn wir von einem großen Imperium reden, dann sehe ich diese Struktur so.
Ich meine, es ist lustig.
COO.
Ich bin CFO, Chief Fun Officer.
Ja, und ich bin CFO, das ganze Zahlenwerk und CEO.
Wir brauchen neue Cs. Kommt zu uns.
Und verwirren alle.
Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil dieses Detaillierte, wenn ich drüber nachdenke, ist mir halt auch, oder Execution in, oder Umsetzung, um auf Deutsch zu bleiben.
Genau. Wir wurden gebeten, die Dinge zu erklären, die wir so kryptisch ausdrücken.
Genau. Wenn du sagst Umsetzung, das wurde mir halt auch 12 Jahre lang antrainiert in dem Job, den ich mache, weil ich war nie in der Akquisition, sondern ich war dafür zuständig, die Aufträge abzuwickeln. Und irgendwann ist das Teil deiner DNA, weil irgendwann, glaube ich, kann man das halt auch, wenn man es 12 Jahre macht oder jeder weiß, wenn du etwas lang und oft genug machst, wirst du halt gut, weil du weißt, wie du es am besten handelst, damit du dir natürlich auch effizient und zeitsparend arbeitest. Aber genau das ist ja das Thema, das ich so spannend finde, das ist, was bringt jeder mit? Wie komplex ist das Ganze? Und wann kann ich diese Stärken wie umsetzen und wann weiß ich, wann es mich nervt? Und dann ist es cool, wenn man sagt, so wie in meinem Fall, ich bin zu sehr im Detail, okay, was kann ich machen, um da rauszukommen, wenn es mich wirklich stört, um mich weiterzuentwickeln? Oder wie kann man das in eine Stärke bringen, die vielleicht in einer Führungsposition von Vorteil ist? Ja, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen auch?
Kannst du dich erinnern an die Folge mit Tamara und der Michelle von quasi in dem Corporate- und Coaching-Gefüge? Da war das auch, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone gehen soll, weil ich glaube, dass dir dieses Detailthema total gut liegt und dass du es gut kannst. Aber ich glaube trotzdem, dass du mehr Verantwortung bereit bist zu übernehmen. Sonst würdest du ja das nebenbei gründen. Weißt du, du bist ja auch schon deine eigene Führungsposition und du willst auch sehr viel Freiheit. Also ich glaube, bei dir ist ein Komfortzonenthema, dass du noch nicht sagst, hey, ich bin jetzt bereit für mehr.
Ja, voll. Also auf jeden Fall. Das ist dann, und da sprechen wir ja auch wieder über Werte, das ist extrem spannend. Wie kann ich mich selber austricksen, dass der Wert, der da ist, meine Komfortzone ist? Ja. Und genau das ist es, weil ich sage, okay, bin in diesen Strukturen und Regeln aufgewachsen. Ja. Das ist die Welt, die ich kenne. Und um irgendwie über mich hinauszuwachsen, muss man diese Welt halt verlassen.
Total.
So wie du sagst, ja. Und
meine
dann,
Komfortzone ist ja das Chaos. Also das ist ja ganz verrückt. Also ich glaube, das ist auch einfach, das haben wir mit Tobias angesprochen, traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Und ich bin immer gut gewesen in der Krise, wahrscheinlich auch von meiner Konstitution schon her. Aber ich glaube einfach, dass Veränderung per se etwas ist, das mich antreibt und glücklich macht. Und erst wenn ich da in dieses Chaos Ordnung bringe, also so quasi meine Mentorinnenrolle, meine diplomatische Rolle, was auch immer ich da einbringe, das macht mich richtig glücklich. Da bin ich dann in meiner Komfortzone, obwohl es für viele Leute außerhalb der Komfortzone wäre. Das ist ganz verrückt. Ja, das merke ich auch immer wieder.
Ich meine, das ist gut, so Krisenmanagement auch zu können. Ich glaube, was im Krisenmanagement bin ich eher zu Hause, wenn es darum geht, wenn alle umgefallen sind. Also ich kann Krisen sehr gut alleine managen, weil ich gelernt habe, Probleme alleine zu lösen.
Ah ja, spannend.
Nicht auf, wenn meine Eltern waren. Also das werde ich nie vergessen und es war für sie ein Effizienzthema, für mich, mein Bruder hat das gar nicht mitgekriegt, 3 Jahre jünger, aber ich habe es mitgekriegt, dass Dienstag war immer Diensttag und meine Eltern waren beide im Nachtdienst und wir waren halt mit einer fremden Person, also fremde Person, ja, aber es war eine Nanny, ein Kindermädchen und wenn da irgendwas war, habe ich es alleine lösen müssen, weil sie nicht da waren. Ja. Und für mich ist das halt dann auch noch dieses Thema von allein lassen. Und das ist auch für mich das Wichtigste, dass ich meinen Kindern niemals das Gefühl gebe, dass sie alleine sind, sondern dass ich immer da bin. Nicht, weil ich hatte das, aber subjektiv gesehen, ich war ja in der Therapie und habe das schon alles aufgearbeitet.
Sehr gut.
Und möchte auch gar nicht sagen, dass meine Eltern da absichtlich oder was
Nein, aber du hast
gemacht haben, aber das ist mein Gefühl. Gefühl. Ja, genau, das ist mein Gefühl gewesen, als soziales Wesen. Und für mich ist es auch ganz schlimm, wenn jemand ausgeschlossen wird. Ja, also wenn, ich will immer, dass alle mitspielen. Ich will immer, dass sich alle treffen. Im Freundeskreis nicht immer zu zweit treffen, sondern ich finde es immer schön, wenn sich alle treffen. Ja, aber es gibt ja viele, die sagen, na, immer diese alle zusammen, da kann man sich eh nicht unterhalten.
Ja.
Das finde ich viel besser, weil sich niemand wie alleingelassen fühlt. Und ich mir dann auch denke, zum Beispiel beim Sport, ja, wenn ich so Sport sehe und ich bin, klar, also ich, bevor der Wettbewerb zu Ende ist, kann ich schon Stellung beziehen, Team A, Team B, Mensch A, also Spieler 1, Spieler 2. Aber wenn es vorbei ist, denke ich mir, oh, der andere ist ja ausgeschlossen. Oder die nicht auf einem Podest sind, die Armen sind ja eigentlich ausgeschlossen und die haben es auch gut
süß,
gemacht. Ja.
Ja.
Und das ist für mich so, dass das mich sehr geprägt hat und das, glaube ich, macht es halt in einer Businesswelt sehr menschlich und ich weiß nicht, ob das in der Akquisition, als ich Anfang 20 war, so gut war, weil ich das nicht, das bringt, das ist keine Härte im Business, wenn du Anfang 20 bist.
Ja. Aber ich glaube, es braucht viel mehr Weichheit im Business. Also ich finde, umso härter die Zeiten sind, umso klarer sollte jemand auch kommunizieren, dass es um mehr geht in der Arbeit. Und deswegen glaube ich, dass Menschen wie du total wertvoll sind in größeren Gefügen. Und ich glaube, es sollte mehr davon geben. Also das ist vielleicht auch ein Aufruf, dass man die Weichheit lebt. Das habe ich mir lange auch nicht erlaubt, sage ich ganz ehrlich. Also ich war wirklich Tough Cookie die ersten 10 Jahre in meinem Berufsleben und habe wenig Emotionen mitgenommen, sowohl nach Hause als auch umgekehrt. Klar, die Abgrenzung wird schwieriger, wenn du das zulässt, weil du dich ja auch verletzlich machst. Auf der anderen Seite wird, glaube ich, auch Führung besser und authentischer und besser angenommen.
Und menschlicher, glaube ich.
Ja, und menschlicher.
Aber witzig, dass du das sagst, weil ich nehme dich so war, ich glaube, das ist auch, ich kenne dein Team nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die das sehr schätzen, dass du Dinge und also Sachliches, aber auch Emotionales klar ansprichst, weil das gibt Orientierung.
Ja, aber ich erlaube es mir erst seit der Mutterrolle. Weil ich mir denke, ich will, dass sie verstehen, in welcher Situation ich gerade bin. So zum Beispiel, ich habe mich jetzt gerade in die Arbeit gehetzt und der Morgen war crazy, ist für mich so ein bisschen eine Erklärung gewesen, warum ich jetzt vielleicht in der Arbeit kürzer angebunden bin oder sowas. Das hat aber dazu geführt, dass sich die anderen auch geöffnet haben und ich ihre Welten besser verstanden habe.
Cool, ja.
Also das war total wichtig. Aber umgekehrt habe ich zum Beispiel in meiner alten Geschäftsführungsrolle öfter gehört, zeig dich doch mal so, wie du wirklich bist. Also da habe ich fast kühl gewirkt und gekünstelt gewirkt und das habe ich auch zurückgespielt bekommen. Nicht dann so, boah, es tut mir total leid, dass ihr diesen Eindruck habt, aber eigentlich fühle ich mich eh sehr authentisch. Ja. Aber das ist nicht so rübergekommen und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt auch in den letzten, ich würde sagen, gerade 5 Jahren, auch durch meine neue Führungsposition und ich habe ja quasi so eine Unterführungsposition direkt nach meinem Chef, so ein bisschen eine Sonderposition, auch durch ihn sehr stark gelernt habe, wie man sich abgrenzt und trotzdem emotional sein kann, wie man führen kann und Verantwortung übernehmen kann und trotzdem sich selbst bleiben kann. Also ich glaube, das sind viele Lernerfahrungen und mit dem Alter kommt doch immer mehr die Erlaubnis, ich selber zu sein. Das ist irgendwie schön.
Ja, das erzählen ja auch viele, die uns ein paar Jahre voraus sind, dass es irgendwann auch wurscht ist, dass man seine Meinung auch offen sagt, weil es einem egal ist, was die anderen drüber denken, weil du einfach weißt, am Ende des Tages musst du mit dir selber im Reinen sein und nicht die anderen.
Und inhaltlich habe ich es mir schon immer sehr früh erlaubt, den einzubringen. Aber Meinung, so wie du es jetzt ausgedrückt hast, das erlaube ich mir erst seit kurzem.
Ich hab das noch gar nicht, also da bin ich noch überhaupt nicht. Meinung, zumindest jetzt in dem, was wir tun, schon eher, weil das für mich aber auch ein anderes Thema ist.
Ja, und ich glaube, dann ist man bereit für eine wirkliche Führungsposition. Weil ich glaube, wenn du dann selber Meinung äußerst und Stellung beziehst und Haltung beziehst am Ende des Tages, dann kannst du etwas auch weiterentwickeln. Weil sonst bist du einfach nur jemand, der umsetzt.
Ja.
Und wenn du dann selber eine Vision hast und etwas vorantragen willst und Haltung einnimmst, dann bist du bereit für diesen Schritt.
Ja.
Also ich war wahrscheinlich sehr früh in einer Führungsposition und habe es wahrscheinlich fachlich hinbekommen. Aber so vom Führen selber haben mir diese Jahre danach schon noch sehr gut getan.
Also ihr seht, das, was wir tun mit unseren Workshops und unseren Unternehmenstätigkeiten, das passt schon ganz gut zu dem, was wir die letzten Jahre einfach selber gelebt haben, selber beruflich erlebt haben. Und das ist auch das, apropos Meinung, wovon ich überzeugt bin, dass es einfach leichter ist, wenn man sich selber sehr gut kennt. Das war auch das, warum ich gesagt habe, eine Therapie würde ich eben ans Herz legen. Aber wir haben dann gesagt, und da bin ich voll dabei, Selbsterfahrung ist etwas, das ich eben ans Herz lege, weil sobald ich weiß, wie ich ticke und eben wie komplex ich selber bin, und wir sind alle komplexe Menschen, geht das Ganze leichter. Und ich glaube auch, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Muttersein. Und das ist ja das, was uns so beschäftigt hat, weil wir gesehen haben, dass schon vor der Geburt so eine Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat mit einem selbst und das eigentlich eine unfassbar arge Schule ist, mit Problemen umzugehen, mit Herausforderungen umzugehen, mit unkalkulierbaren und unvorhersehbaren Dingen umzugehen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben, auch wenn man nicht will, aber man muss.
Voll.
Und da aber keinen, oder nicht immer, Grant aufzubauen, weil das ist ja jemand, für den du sorgen willst.
Ja. Die weibliche Wut, das sind wir wieder.
Ja.
Aber weißt du, was so cool ist? Umso mehr ich mich mit Frauenthematiken beschäftige und ich habe ja, wie du weißt, gar nicht so viele Unterschiede gesehen, weil ich immer in sehr männlich dominierten Bereichen gearbeitet habe und immer Möglichkeiten dort bekommen habe. Mittlerweile nehme ich das aber als ganz starkes Privileg auf und dass ich auf diesen Positionen überhaupt gelandet bin, war sehr viel Glück und richtiges Timing. Ja, und ich habe wahrscheinlich im richtigen Moment hier geschrien, gehört auch dazu. Ich war auch immer ein mutiger Mensch, aber ich habe jetzt noch immer, und das hat mich in meinem ganzen Lebensweg so stark begleitet, so eine Ehrfurcht vor Frauen. Weil sie.
Lustig. Also ich vor Männern.
Ja, lustig, weil ich habe so einen Respekt, dass man sich diesen Weg nimmt oder diesen Platz nimmt. Und ich hatte Gott sei Dank auch immer starke Frauen, die ich irgendwie im Berufsleben dann auch gesehen habe und die dann meine Vorbilder zu einem gewissen Grad geworden sind. Und davon braucht es noch viel mehr, sage ich ganz offen. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal selber sein kann. Es ist so spannend, dass sich eine Frau eigentlich vom, sei es Studium oder Ausbildung, bis hin zum Berufsleben schon so oft erfindet und so oft eine Rolle erkämpfen muss, weil es ist noch nicht Freihaus geliefert. Also jede Frau, die ich getroffen habe, die eine Führungsposition bekommen hat, ist durch den Schlamm gegangen. Ich sag's dir, wie es ist. Und dann kommt meistens die Mutterschaft und du bist wieder bei Null. Und erfindest dich wieder neu. Und dann kommt wahrscheinlich die nächste Karenz und du erfindest dich wieder neu. Und all diese Karrierepfade und diese Wege von eben den Frauen, die mich sehr stark geprägt haben, sind mit so viel Veränderung und so viel Verlust und so viel Trauer auch verbunden, wo ich sage, wie viel Schmerz kann man eigentlich aushalten, bis man an dem Punkt ist, wo man wirklich etwas bewegen kann? Das ist schon heftig und ich glaube auch, dass das gar nicht so oft gesehen wird. So, jetzt ist sie halt aus der Karenz zurück. Nein, das ist mit, du musst dich verabschieden von einem Babylein, das du in die Krippe bringst in manchen Fällen oder von einem Kleinkind, das du in den Kindergarten bringst. Das war für mich ein ganz schwerer Moment, wo ich auch immer noch kämpfe, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Und du bist wieder im hohen Management und musst plötzlich ganz anders funktionieren. Deshalb auch, ich habe mir die Emotion erlaubt, weil ich sonst daran zerbrochen wäre, glaube ich. Und nur dadurch, dass ich damit offen war, habe ich auch aufgefangen werden können von Menschen, die Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt in meiner Umgebung waren. Sonst hätte ich diese Führungsleistungen auch nicht leisten können in den letzten Jahren. Und ich sag's, wie es ist, in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft gibt's auch immer wieder missgünstige Menschen, die sich das nicht so wünschen, dass das so ist.
Ja,
die
überall.
Frauen nicht mitspielen lassen wollen. Und da braucht man Unterstützer.
Es war ja auch bei uns am Anfang so, dass sich einige gedacht haben, na schauen wir mal, wie das mit Podcast geht. Und wir sind halt immer noch hier, weil wir das einfach gerne machen. Es gibt, also aber gerade Frauen, höre ich am lautesten, die jetzt gönnerhaft werden und die sagen Female Empowerment und also setzen wir uns doch zusammen, stärken wir uns gegenseitig und applaudieren wir uns doch gegenseitig für die Dinge, die wir machen, weil so wie du sagst, ich glaube auch, dass es Frauen auf jeden Fall härter haben, auch weil man sich ja natürlich über die Jahrzehnte und oder Jahrhunderte rausdefinieren musste, aus der Küche rausdefinieren musste. Was absurd ist, weil wir uns dort nicht hingestellt haben. Und
ich war nie in der Küche.
Eben.
Gefühlt. Aber das ist, glaube ich, auch so die Rollenbilder, die wir von zu Hause mitbekommen haben.
Genau.
Deine Mutter und meine Mutter sind auch nicht in der Küche gewesen. Weißt du, das klingt jetzt so,
voll.
Respektierlich. Und meine Großmutter war es aber wiederum.
Ja.
Und ich glaube,
meine Großmutter,
ja. Wir wissen, wie diese Rollenbilder zustande gekommen sind und dass wir auch noch gar nicht so lange davon entfernt sind.
Ja. Und deswegen, weil du gesagt hast, Frauen, die dich inspiriert haben. Also ich komme aus einem Zuhause, wo sich meine Mutter für sich selber immer auf die Hinterbeine gestellt hat. Sie hat immer gesagt, deswegen, das ist auch meine Ansicht und das ist arg, wie sehr man von seinen Eltern geprägt wird. Sie hat nie aufgegeben. Sie hat ihre verschiedenen Anteile von sich selbst nie aufgegeben.
Das ist schön.
Und das hat aber natürlich irgendwo dazu geführt, dass irgendwelche Teile gelitten haben. Ja, also ich sehe das halt subjektiv so, dass ich mir denke, ich habe halt ein bisschen drunter gelitten. Was jetzt subjektiv ist, ja, das stimmt nämlich eigentlich so in dem Sinn gar nicht, weil ich hatte eine wundervolle Kindheit, ich hatte alles, was ich wollte und noch mehr. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich habe es so gesehen, dass man seine Teile nicht aufgeben muss. Und das ist ja auch das, was ich hier bei W2D Dialogues vertrete, dass ich nicht finde, dass man Dinge aufgeben muss. Aber viele unserer Gäste, die ja schon da waren, sagen, es geht halt um die Balance und manches tritt vielleicht temporär in den Hintergrund. Und auch das sehe ich und das hat mir auch am meisten wehgetan bei der Geburt meines Sohnes, dass gewisse Dinge zeitweise nicht mehr möglich sind. Ja.
Und es ist ein ewiges Verhandeln.
Ja.
Man muss einfach alle Teilchen, aus denen man besteht, und damit habe ich jetzt gerade akut wieder ziemliche Themen, dass ich sage, ich bräuchte eigentlich in der Früh eine halbe Stunde, um wirklich ich zu sein, um aufzuwachen, um hochzufahren, vielleicht sogar Sport zu machen, habe ich früher oft in der Früh gemacht. Und das ist jetzt etwas, was halt nicht mehr so geht.
Ja.
Wir teilen uns dann immer wieder ein, dass es geht. Aber auch die Arbeit ist gerade so intensiv, dass da auch so wenig Networking-Zeit ist. Etwas, wovon ich immer Energie bekommen habe.
Ja.
jetzt bin ich eigentlich gerade so die Arbeitsbiene und ich merke, wenn sich das in allen Bereichen so strukturiert, auch im Podcast haben wir jetzt gewissen Themen nachgerechnet, ja, wo wir gerne mehr Zeit investiert hätten. Also es ist überall nur gerade so ein Ausschnitt möglich und das ist ja etwas, was mir Energie kostet. Ganz viel.
Ja, ja, du musst ja immer wieder neu rein. Das was ja, genau.
Also
Energie,
du schaltest immer wieder in unterschiedliche Bereiche um. Das ist so ein bisschen ein Reboot. Und der kostet halt auch Kraft. Also ich fände es schön, wenn so die Themen ein bisschen stringenter geordnet wären. So ein Tag das, ein Tag das, ein Tag das.
Ja, das geht nicht. Das finde ich auch, ja, weil ich die letzten 3 Tage wollte ich so viel arbeiten. Und das ist das, was mich stresst, weil wir und was mich unrund macht. Mhm. Die ganzen Ideen, die so lange Zeit brauchen, um wirklich auf den Boden zu kommen, weil du dich nicht zerreißen kannst. Jetzt gibt's ich beschäftige mich halt jetzt sehr viel mit KI und so weiter und wie man auch Workflows automatisieren kann und solche Geschichten.
Aber auch das kostet
Zeit. Ich wollte gerade sagen, mein größtes Problem ist, dass ich keine Zeit habe, diese Workflows aufzusetzen. Ja. Wie denn? Ja, mit Kindern hast du keine Zeit. Und ich beneide wirklich die Menschen, die keine Kleinkinder mehr versorgen müssen, weil ich denke mir, da muss so viel weitergehen.
Ja. Und da habe ich dann wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich dann diese Phase zu wenig genieße und dann traurig bin, wenn sie vorbei ist.
Und dann bist du eben Teufelskreis im nächsten.
Ja, ich glaube einfach alles so zu genießen, wie es gerade da ist. Und ich versuche jetzt ganz stark auch wieder meine eigenen Präsenz zu arbeiten, dass wenn ich in der Arbeit bin, 100% in der Arbeit. Wenn ich beim Kleinen bin, 100% beim Kleinen. Aber auch heute wieder. Ich habe jetzt eine Studienpräsentation von einem anderen Institut, mit dem ich öfter zusammenarbeite und werde den Kleinen mitnehmen. Ich weiß schon, dass es in einem Chaos enden wird.
Ja.
Aber vielleicht, weil ich mich auf all diese Dinge vorbereite, also ich overthinke schon wieder alles, was schief gehen kann, dann geht es meistens nicht schief. Und ich bin einfach gut vorbereitet auf alles, was halt passieren kann.
Ja.
Aber das ist nicht zielführend. Und das ist ein Stressor. Also
machen wir noch
am Ende eine Quick-Fragerunde.
Mhm.
Wirklich versuch, wirklich mit einem Satz darauf zu antworten. Was sind deine Stressoren?
Geld, Zeit, fehlende Freizeit, fehlende Selbstfürsorge.
Was sind deine Stressoren?
Was stresst dich?
Zu wenig Freiheit, zu wenig Selbstbestimmung, also quasi Kind, unterschiedliche Arbeitssituationen, ferngesteuert. Auch die Finanzen, lustigerweise, obwohl ich kein Mensch bin, der jetzt sehr auf Materielles aus ist, habe ich immer wieder so, ich weiß nicht, Rechnungsabläufe, die mich stressen. Jetzt gestern zum Beispiel bin ich gesessen und habe 1000 Arztrechnungen eingereicht, weil ich mir gedacht habe, irgendwann läuft diese Frist aus oder ich mache die Steuer oder sowas. Das sind Dinge, die mich im Kopf stressen, ohne dass sie mich aber finanziell Gott sei Dank stressen. Also ja, das sind meine Stressoren. Also ich würde auch sagen Finanzen und fehlende Freiheit.
Ja.
Was ist deine Love Language?
Schreien.
Du bist italienische Diva.
Naja, keine Ahnung.
Also ich glaube,
eine Umarmung. Also an Kuscheln.
Ja, ich bin, glaube ich, auch Berührung oder Physical Touch und Aufmerksamkeiten.
Also planen große Events und die Person in den Mittelpunkt rücken.
Oh, süß.
Geburtstage sind mir extrem wichtig.
Was ist so dein Grundgefühl?
Boah, schwierig. Jetzt oder allgemein?
Allgemein. Das ist so dein Basis-Feeling. Du kannst dir richtig.
Stress.
Alarm.
Ja, ist schwierige Frage. Muss ich drüber nachdenken? Kann ich dir so nicht beantworten?
Ja, dann sage ich dir das genaue Gegenteil. Ich glaube, dass es bei mir sogar Gelassenheit ist.
Mhm.
Wenn ich in der Früh aufwache und ich wach chillig auf, dann ist es eigentlich Gelassenheit. Und ich denke mir so, oh, was bringt der Tag? Weil ich ja meistens am Abend ewig sitze und mich gut vorbereitet habe.
Es ist schwierig. Ja, mein Gefühl ist,
wenn... Oder ich steige ins Auto und denke mir, cool, ich bin eigentlich gelassen. Ich versuche die Leichtigkeit in meinem Leben zu halten. Wenn das nicht mehr gelingt, dann weiß ich, it's too much.
Ich kann dir sagen, was mich erdet, und das ist, kommen wir vielleicht auf meine Grundeinstellung, mich erdet Reggaeton.
Ah ja, das heißt, dein Grundgefühl ist auch, Reggaeton.
Ja.
Ja.
Das ist Beat und das ist Rhythmus, es ist trotzdem strukturiert, aber es ist ein totales... Gefühl, in dieser Musik ist man befreit von allem, was in einer westlichen Welt, finde ich, Druck macht. Dort ist nur endlose Weiten.
Das ist wirklich Struktur. Also ich bin ja eher bei Techno und House zu Hause, also eher bei dem Melodischen, weil ich finde, Reggaeton ist dann immer so auch ein bisschen aus dem Tritt. Das macht mich dann immer ein bisschen nervös sogar. Also zu viel Reggaeton darf ich gar nicht hören, weil es ja irgendwie nicht immer ganz rhythmisch ist. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Das ist urrhythmisch. Aber das ist...
Wir hören uns dann gleich mal ein Lied an, ich werde dir dann sagen, was ich meine. Auch diese Beat-Änderungen und so, das ist etwas, was witzig ist. Ich brauche so das Eingrooven.
Ja, das ist mir zu eintönig.
Ja, ich bin in Deep House. Okay, was macht dich wirklich wütend?
Geld.
Wenn du es hast.
Wenn ich es habe und wenn ich es nicht habe. Was macht mich richtig wütend? Ah, tatsächlich, wenn die Dinge nicht so gehen, wie ich es will, nämlich wie ich sie geplant habe und wie ich sie normalerweise ausführe. Wenn mir jemand reinpfuscht, wenn ich ein Expertenwissen habe und jemand glaubt, er hat es, obwohl er es nicht hat und mir dann versucht, die Welt zu erklären, da könnte ich ausrasten.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich glaube, es geht vielen so. Im Expertenthema zumindest.
Oh ja, ich überlege gerade, ob ich wirklich wütend sein kann, weil ich sollte mir das viel mehr erlauben. Also wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, dann glaube ich, dass es mich stresst, wenn ich überreizt bin. Also zu viele Reize auf einmal.
Ja, wenn es dir aus der Kontrolle gleitet.
Na, aber auch wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt alles unnötig, was auf mich zukommt.
Ja, das habe ich schon oft gemerkt. Ja.
Wenn es Krise ist, dann ist es okay, weißt du? Weil dann ist es von außen und wir müssen gemeinsam etwas lösen.
Ja, ich weiß, ich merke das.
Wenn viele Menschen auf mich zukommen und ich das Gefühl habe, bitte denk doch selber nach und vielleicht kommt da so ein leichtes ADHS-Thema durch, dass ich manchen vielleicht ein bisschen schnell bin bei manchen Sachen, wo ich so sage, geh nochmal ins Zimmer zurück, überleg bitte kurz deine Frage. Und da bin ich dann unruhig, aber es ist dann keine Wut.
Ja, das ist mir schon aufgefallen.
Wie würdest du es beschreiben bei mir? Eine Genauigkeit?
Ja, also so, du bist sehr effizient. Und wenn jemand ineffizient ist und auch noch dumm ist dazu, ich glaube, dann ist das eine ganz schlimme Kombination. Also faul vielleicht
ja,
auch, weißt
du? Ja, das ist das Thema.
Also
ja.
Faul, weil das habe ich gemerkt, weil ich dich irgendwas gefragt habe, weil ich selber zu faul war nachzuschauen. Und dich gefragt habe und du hast mir wieder zurückgespielt. Ja, und das verstehe ich. Ja, warum gibt man Sachen ab, weil man oft zu faul ist und keinen Bock hat, die Sachen zu machen?
Ja.
Mausebier gleich. Aber ich glaube, Faulheit, es ist nicht einmal Dummheit. Ich glaube, mit Dummheit könntest du gut umgehen, weil die Person kann gar nichts dafür.
Ja, ja, ich glaube,
aber wenn jemand faul ist, dann ist jemand absichtlich nicht gewillt.
Das sagen mir auch lustigerweise Kolleginnen, dass ich sie immer so challenge. Dass ich dann immer wieder was zurückgebe. Ich investiere ja Zeit in Kolleginnen. Und versuche dann, dass es etwas weitergeht. Aber dann habe ich manchmal das Gefühl, es kommt, wie du sagst, ein halbfertiger Schriftsatz oder ein halbfertiges Dokument oder ein nicht durchdachter Einladungstext oder was auch immer. Und ja, da bin ich dann genervt. Aber ich bin lang noch nicht wütend.
Ja, weil faul also, heißt Mehrarbeit für den anderen. Und ich glaube, dass da das.
Ich glaube, dass man sich selber damit nichts Gutes tut.
Ja, da bin ich einfach schlecht und da. So Sachen wie, was dich, glaube ich, sehr wahnsinnig macht, ist, wenn ich dir was schicke und es sind noch Rechtschreibfehler drinnen, weil das sollte nicht sein.
Rechtschreibfehler finde ich ganz schlimm.
Also das ist zum Beispiel, das ist mir so, da bin ich dann im großen Ganzen.
Ja, das ist
da denke ich mir, das ist mir wurscht. Ja, das, weil die Person, ich meine gut, natürlich, wenn es an eine Geschäftsführung geht, dann sollte das natürlich ohne Rechtschreibfehler sein und dann ist es unfassbar, wo man immer noch einen Tippfehler findet und ein
überall.
N und Dings, ganz schlimm. Aber das
bringen sie auch in die Augen. Ich schaue mir etwas an und ich sehe dann zwei Fehler.
Ja, ich nicht. Mir, ich sehe das gar nicht. Aber das ist mir halt, die ist Sprache auch wichtig.
Ja, und ich scanne irgendwie die Dinge so, aber das ist, glaube ich, einfach so mein Fehlermuster suchen, das ich halt oft irgendwie perfektioniert habe. Nein, aber bleiben wir bei der Wut. Ich glaube, Ungerechtigkeit macht mich wütend und wenn ich dabei zuschauen muss und nichts machen kann. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Wut, die in mir aufkommt. Ein Vorgesetzter macht jemanden anderen zur Sau und ich stehe daneben. Und ich kann dem jetzt nicht auch ins Gesicht fahren, weil sonst eskaliert die Situation komplett. Meistens nehme ich mir dann beide irgendwie zur Seite und denke mir so, war das jetzt notwendig und Ding. Aber in der Situation empfinde ich Wut, ja.
Na bitte, hätte man das doch noch.
Genau, hätte man doch noch hingekriegt. Und abschließend sehen wir uns als Influencerinnen. Diese Frage habe ich jetzt bekommen gehabt und ich habe dann wirklich…
Wirklich?
Ja. Das ist ganz lustig. Siehst du dich als Influencerin?
Also du ja. Nein. Nein. Weil Influencer für mich so ein ganz klarer Begriff ist von Menschen, die sich verkaufen für irgendwas, wohinter sie nicht stehen. Also dieser klassische Insta-Influencer.
Ja, vielleicht, ich breche es dann so runter und ich habe ja schon ein bisschen über diese Frage nachdenken können, weil ich sie ja direkt bekommen habe. Wir kreieren Content. Also wir sind Content-Kreatorinnen geworden, aber aus dem Zweck heraus, etwas zu promoten, das ja hoffentlich gehört werden soll. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn man das Influenzen, also das Einfluss nehmen auf vielleicht das Leben anderer im Positiven sehen würde, würde ich mich schon so definieren. Weil ich hoffe, dass wir Müttern da zu Hause mitgeben, dass nicht alle Rollen gleichzeitig zu erfüllen sind, dass man sich da ein bisschen den Druck nehmen kann, dass aber jede Rolle, die man leben will, möglich ist.
Ja.
Und das ist schon etwas, was wir, glaube ich, so ein bisschen versuchen zu begleiten. Also ja, Influencing, ja, aber das klassische Influencerinnenbild, das wir durch Werbung irgendwann mal leben, nein.
Ja, Influencer heißt für mich, jemand gibt dir vor, dass du 100% übernimmst und da sehe ich mich nicht, weil wir, das ist auch nicht, glaube ich, das, was du siehst in dem Begriff, sondern wir geben Impulse, wir geben Perspektiven, wir geben Alternativen zu dem, was sein kann und wie man es vielleicht anders machen kann, aber wir sagen nicht
Informationen für bestmögliche Entscheidungen,
genau,
die man ja dann
genau. Aber für mich ist Influencer, wenn mir jemand sagt, das Produkt ist das Allerbeste, dann habe ich ja keine Entscheidung mehr, sondern dann glaube ich dem oder glaube ich ihm nicht. Und das macht sie, finde ich, so unsympathisch.
Ja, verstehe ich. Obwohl so Auto-Influencer, also wenn mich jetzt jemand hört, ich bin gerne bereit für Porsche an Steuer zu setzen, wenn es unbedingt sein muss.
Ja, schau, okay, da bin ich auch wieder die Generalistin, weil ich sage für Mode, für jegliche Luxusmode.
Wir sind dann doch käuflich da draußen, wir sind offen für Kooperationen, wenn sie lustig genug sind und unser Projekt weiter vorantreiben. Nein, und ich sage ganz offen, wir müssen unser Unternehmen auch auf stabile Beine stellen und mit Werbung sicher auch eine Rolle spielen. Aber jetzt für uns nicht im Podcast, das haben wir für uns definiert, dass wir jetzt nicht irgendwie Werbejingle nach Werbejingle hängen wollen, einfach um euch auch ein gutes Hörvergnügen zu bieten. Aber wir haben zum Beispiel Kooperationspartner für den Babytreff mit Chibo gefunden. Wir werden da auch in Zukunft mit Events versuchen, auch mehrere Partner hineinzubringen, die aber euch da draußen auch etwas bringen. Und ich glaube, das ist
genau.
Ja, das ist der Fokus. Und wir haben schon wieder eine Stunde gesprochen, obwohl wir gesagt haben, wir machen jetzt wirklich nur 30 Minuten. Also dann ciao. Ja, also um das nur abzurunden, ich glaube, wir haben ein bisschen Einblick gegeben in wer wir sind, was uns bewegt hat, wie wir geprägt wurden, was wir dann entschieden haben zu studieren und dass es sich doch eigentlich in andere Richtungen entwickelt hat. Und ihr zwei schaut gerade so fies aus.
Ja, wir werden in die Stressoren reingehen. Ja, wir werden ein paar Folgen, eine oder andere Folge machen zu einem Thema, das uns stresst.
Ja, und die Frage, die wir wirklich häufig bekommen, ist, wie kriegt sie das alles hin? Und ich glaube, das ist einfach immer etwas, was man immer wieder neu einloggen muss. Aktuell gelingt es uns beiden nicht ganz optimal. Also es ist gerade sehr gestresst in unterschiedlichen Aspekten unseres Lebens. Und wir versuchen wieder mehr die Ruhe reinzubringen.
Ja, gerne.
Und
gerne.
Die Gelassenheit wieder mehr zu leben, ja, die ja doch in mir schlummert.
Lustig, dass du das sagst, weil ich wollte dir schreiben, aber ich habe es dann irgendwo anders notiert, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, eine Folge darüber zu machen, Alltag, Routine oder Überleben. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss so viel unter einen Hut bringen, schaffe ich es einfach zu überleben oder ist eine gewisse Routine da?
Also ich glaube schon, dass es viele Routinen gibt, aber aktuell, also in der Familie gelingt es mir sehr gut, dass ich einen guten Plan habe und gute Routinen habe. Meine Arbeitssituation erfordert gerade ein bisschen mehr Krisenmanagement, würde ich
sagen. Dann sprechen wir in einer eigenen Folge drüber, weil das ist so Psychohygiene für mich auch.
Das machen wir. Ich freue mich.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Schaltet wieder ein. Alles Liebe zu Hause. Ciao.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.